Reklame.
Die Schule ist ein sicherer Ort. Wie kann es dann sein, dass es genau dort zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommt? An dem Ort, an dem sich Jugendliche geschützt fühlen sollten. Im neuen fünfteiligen Deutschlandfunk-Podcast Die Lieblingsschülerin geht es genau um diesen emotionalen Machtmissbrauch an Schulen. Drei Frauen berichten davon, wie Lehrer in ihrer Schulzeit den privaten Kontakt zu ihnen gesucht haben, wie sie den Teenagern unter dem Vorwand, ihnen zu helfen, immer näher gekommen sind und dabei eine Grenze nach der anderen überschritten haben. Alle fünf Folgen von Die Lieblingsschülerin hört ihr in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
Kennt ihr dieses Gefühl, wenn plötzlich die Sonne rauskommt und man sofort denkt, ich muss raus, irgendwas erleben? Nur wir hängen noch im Alltag fest. Und genau da kommt AIDA ins Spiel. Tagsüber zusammen losziehen, neue Städte entdecken und draußen aktiv sein. Na und abends wird's richtig gut. Shows, Live-Entertainment, Themenabende, ein Drink beim Sundowner und plötzlich ist jeder Abend wie ein kleines Event. Und das Beste, auf AIDA ist immer alles möglich. Wenn ihr auch Lust auf so einen Neustart habt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Reklame. Down, Set, Short.
Zwei Top-Receiver der NFL wurden getradet und das an einem einzigen Tag. Damit herzlich willkommen zu einer Short-Folge hier von Downset Talk, dem offiziellen NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, zwei gleich auf einen Schlag. Devontae Adams geht von den Raiders zu den New York Packers, Jets. Und Amari Cooper wechselt von den Browns per Trade zu den Buffalo Bills. Ja, zwei Teams im Win-Now-Modus und zwei Teams mit Mangel auf der Wide-Receiver-Position. Wir haben bei beiden ausführlich mehrfach darüber gesprochen und beide haben was getan.
Ja, bei den Jets können wir darüber diskutieren, glaube ich, wie groß der Mangel auf Receiver wirklich ist. Trotzdem, überraschend kann den Trade niemand.
Ja.
Wir wussten, dass Adams zu einem Quarterback wollte, den er kennt. Wir wussten auch, dass kein Team in der NFL so verzweifelt ist und so all-in ist wie die Jets für dieses Jahr. Insofern passt es gut zusammen. Also man kann ja da, wenn wir jetzt im Vakuum, wenn du jetzt vor der Saison gesagt hättest, ein 2-4-Team traded für Devontae Adams, ja. Hätte ich jetzt gesagt, weiß ich nicht, wie sinnvoll das ist. Interessiert die aber das aktuelle Jets-Regime nicht. Und wenn der Move nicht klappt, dann sind die eh weg und interessieren die ja auch nicht die zukünftigen Draft-Picks der Jets. Wenn der funktioniert, dann sieht's richtig gut aus in einem halben Jahr oder in zwei Monaten oder was auch immer.
Aber was bedeutet funktionieren für dich? Damit können wir direkt schon mal anschauen.
Genau.
Also was muss passieren? Ja. Wir können ja gleich über die Formalitäten noch sprechen, müssen wir auch, logischerweise. Aber was wäre für dich ein Funktionieren? Weil darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, weil genau den gleichen Gedanken hatte ich natürlich auch. Also, wenn das mit Devontae Adams funktioniert, dann sieht der Move gut aus. Aber was bedeutet das? Reicht Playoffs? Also, ich meine, keine Franchise sehnt sich so sehr nach Playoffs wie die Jets-Fans, logischerweise. Kein Team im US-Sport war länger nicht in den Playoffs. Aber reicht das, um zu sagen, das sind alles Moves, die Entlassung von Salah, der Trade für Devontae Adams, dass sich der ganze Zirkus gelohnt hat?
Ich habe da auch eine Meinung dazu, das ist natürlich sehr subjektiv und vielleicht sitzen wir dann irgendwann Mitte Januar hier und sagen, boah, hätten sie es vielleicht doch lieber nicht gemacht. Aber ich glaube, wenn sie ein Playoff-Spiel gewinnen, wenn sie die Playoffs kommen, ein Playoff-Spiel gewinnen, dann werden wir, glaube ich, da drauf gucken und sagen, ja, ich denke, es war der richtige Move, das so zu machen. Also, weil natürlich ist es nicht das, wo du, also, jetzt können wir jetzt viel philosophieren. Ist diese Saison ein Erfolg, wenn die Jets in der Divisional-Runde rausfliegen? Irgendwie ja nicht. Also, aber letztlich wissen wir auch, über ein Team kann Super Bowl gewinnen.
Gemessen an der jüngsten Historie der Jets auf jeden Fall.
Genau.
Ich sehe es ein bisschen, also was heißt anders, aber ich glaube, es ist zwar nicht egal, was diese Saison passiert, ich glaube, es ist ein Erfolg, wenn die Jets eine Saison spielen, sodass es nächste Saison noch einen Folgeversuch gibt.
Ah,
weißt du, wie ich meine? Also, dass es zumindest gut genug ist, dass Aaron Rodgers weitermacht mit Devontae Adams zusammen, dass sie vielleicht noch ein, zwei gute Veterans dann in der Free Agency bekommen, dass es dann nächstes Jahr den richtig großen Angriff geben kann. Wenn das nicht der Fall ist und das zerschlägt sich alles nach dieser Saison, dann ist es mir außer sie gewinnen den Super Bowl, letztendlich vollkommen wurscht, mehr oder weniger, wie diese Saison lief, weil dann hast du nichts mehr, dann hast du nichts davon. Also außer vielleicht halt dann deine Playoff-Teilnahme. Okay, Teilerfolg in meinen Augen, ja. Aber für mich kann das, können diese Moves und gerade dieser Trade kann nicht nur für den Rest der Saison gelten. Ich finde schon, dass die kommende Saison dann der Gradmesser sein muss.
Ist natürlich tricky, wenn du einen über 40-jährigen Quarterback hast.
Absolut, es ist ein hohes Risiko.
jederzeit auch abstürzen kann, ja. Sie müssen ja erstmal reinkommen, ne? Also die Jets sind 2-4.
Das auch, ja.
Das ist jetzt kein, also das wenn ist jetzt das auch nicht kein Selbstläufer.
Klappt, nicht falsch verstehen, wenn das nicht klappt, dann ist ja schon mal das erste Teilziel nicht erreicht.
Genau, genau.
Und dann weiß ich überhaupt nicht, was ich daraus machen soll. Also dann hat sich das nicht gelohnt.
Also die nächsten Gegner bis zur Bye sind Pittsburgh, New England, Houston, Arizona und die Colts. Da können sie eigentlich jedes davon gewinnen, behaupte ich mal. Houston natürlich das Schwierigste, aber dass die mit 6-5 oder sowas in die Bye gehen, glaube ich, realistisch, oder? Würde ich jetzt sagen. 4-1 über den Stretch, 6-5 in die Bye.
Ja, muss schon gut laufen auch, ne?
Also, muss schon gut aber laufen, aber keines dieser Teams ist ja jetzt wirklich, also Pittsburgh, New England, Arizona, Indianapolis, die kannst du alle schlagen.
Und du kannst auch gegen ein, zwei davon auf jeden Fall verlieren, in meinen Augen, aber ja.
Klar, das kann immer. Sie können natürlich auch die Texans schlagen, ne? So ist es nicht. Aber so vom rein von der Prognose her, glaube ich, 4-1 ist machbar. Mhm. Und dann 6-5 in die Bye, dann ist die zweite Saisonhälfte wirklich offen. Receiving Core der Jets wollte ich zumindest kurz noch sagen, weil jetzt dir ja so ein bisschen widersprochen habe. Ich glaube schon ja auch, so sehr jetzt Wide Receiver in meinen Augen nicht der primäre Need war, aber dass Davante Adams schon viele Probleme lösen kann, die sie im Passing Game hatten. Und die wahrscheinlich also, anders nicht zu lösen wären, weil der Offensive Coordinator wird es wahrscheinlich nicht machen. Die Offensive Line ist nicht das Beste. Ich denke, da ist schon Adams derjenige mit dieser Rodgers-Connection, der viele Probleme nicht in dem Sinne repariert, aber kaschiert zumindest.
Aaron Rodgers und Davante Adams haben im Zeitraum 2016 bis 2021 die meisten Completions, die meisten Yards und die meisten Touchdowns generiert mit schnellen Pässen, wohlgemerkt. Ja. Ganz interessantes Stat. Und Adam Rodgers ist dieses Jahr ein Quick-Passer. Notgedrungen irgendwo auch, aber ich finde schon, deswegen habe ich es auch so eingeleitet, ja, vielleicht war der individuelle Need nicht ganz so groß wie bei anderen Teams, wie bei Buffalo, zu denen wir gleich noch kommen. Es gibt noch ein, zwei weitere. Aber ich finde schon, dass dieses Spiel gegen die Bills am Montag eigentlich eindrucksvoll bewiesen hat, woran es mangelt, nämlich an jemandem, der konstant auch 10 Yards hinter der Line of Scrimmage Separation kreieren kann. Dass du eben nicht nur dieses Quick-Passing-Game hast, dieses Passing-Game, was kaum mal die 5-Yard-Line von der Line of Scrimmage gesehen überschreitet. Und da braucht es jemanden und da hättest du keinen besseren für Aaron Rodgers bekommen können als Davante Adams. Aber wir haben noch gar nicht über Formalitäten gesprochen. Was bezahlen denn die Jets überhaupt?
Ja, überraschend wenig, muss man ehrlicherweise sagen. Es ist ein Conditional Drittrunden-Pick, aus dem ein Zweitrunden-Pick werden kann. Die Bedingungen dafür sind, also es wird ein Second-Rounder, wenn Adams entweder ein First- oder Second-Team-All-Pro ist oder wenn er im AFC-Championship-Game oder im Super Bowl im aktiven Kader steht. Also eher, würde ich jetzt mal sagen, es ist eher ein Third-Rounder.
Ja.
Es sei denn jetzt, die Jets legen diesen Playoff-Run hin, was natürlich passieren kann, wenn jetzt diese Offense komplett ausrastet. Aber eher ein Third-Rounder, weil die All-Pro-Nummer, glaube ich, das wird er dieses Jahr nicht schaffen. Da sehe ich doch einige Receiver, die ich da höher ranken würde, jetzt auch für den weiteren Saisonverlauf. Er hat ja jetzt auch schon 3 Spiele verpasst. Die fehlen jetzt natürlich erstmal. Also da denke ich, das wird er nicht erreichen. Jetzt die Frage letztlich bei der, wenn man den Preis kalkulieren will, wie sehr glaubt man dran, dass die Jets ins AFC-Championship-Game kommen, unterm Strich. Und warum das so wenig ist, und das ist, hier können wir mal auf die Raiders-Perspektive übergehen. Also erstmal gut für die Raiders, dass sie das einsehen. Dass sie diese Saison, dass das nirgendwo hinführt. Ich hätte es gerne in der Offseason schon gesehen, dass sie das langfristiger planen. Haben wir viel drüber gesprochen, aber immerhin.
Ich sag gleich auch noch was dazu. Ja. Super, dass sie es einsehen. Ja.
Immerhin jetzt, ne? Besser spät als nie. Was ich nicht verstehe ist, warum die Raiders nicht, wie die Browns es bei Amari Cooper machen, kommen wir gleich dazu, warum die Raiders nicht das Gehalt bezahlen, um mehr Draftkapital mitzunehmen. Weil der gesamte restliche Vertrag, jetzt abgesehen von dem Deadcap, den sie nicht traden können, der gesamte restliche Vertrag geht mit nach New York. Das sind gute 11 Millionen Dollar für den Rest dieser Saison. Und deswegen ist der Pick so niedrig. Wenn die Raiders das so gemacht hätten wie die Browns und gesagt hätten, das ist ja relativ easy, das strukturierst du um, irgendwie ein Signing-Bonus, ist dein Deadcap-Hit natürlich höher, weil du bezahlst das Geld. Und dafür kriegen wir aber einen, keine Ahnung, einen Second-Rounder und einen Fourth-Rounder oder sowas in der Art. Statt diesem Conditional, der wahrscheinlich am Ende ein Drittrunden-Pick sein wird. Ja. Also anstelle der Raiders hätte ich doch lieber ein bisschen mehr Geld bezahlt in dem Sinne, um einen höheren Pick dabei rauszubekommen. Weil das ist doch das, worum es letztlich geht.
Nee, das kann ich dir erklären.
Der Owner, meinst du?
Die Raiders denken, nächste Offseason brauchen sie jeden Cent für den Quarterback, der sie dann wieder in das nicht vorhandene Win-Now-Fenster bringt, was sie sich vorstellen oder was sie sich einbilden.
Ich dachte, du gehst auf den Owner hier, weil das ist ja so eine lang zurückreichende Geschichte, dass der Owner der Raiders chronisch wenig Cash hat. Also wenig gemessen an Owner-Maßstäben.
Ja, okay.
Dass es vielleicht daran liegen könnte, weil dann müsste er das ja jetzt gleich bezahlen, wenn die das jetzt umwandeln würden.
Also sie haben alleine aber schon 2 Millionen Dollar Fehler gemacht, indem sie diese 2 Wochen gewartet haben, um ihn zu traden. Obwohl es eigentlich korrekt. 2 Wochen klar war, dass er getradet wird, hat ihn korrekt. Wohl knapp 2 Millionen gekostet schon mal, die sie hätten sparen können. Also
ich verstehe es halt nicht, weil wenn du jetzt diesen Umbruch einleitest, die wichtigste Ressource ist nicht Cap Space, vor allem nicht früh in diesem Rebuild, sondern Draftkapital. Also ja, das steht ja völlig außer Frage.
Absolut, du, ich bin da komplett deiner Meinung. Ich bin mir halt bei den Raiders immer nicht sicher, ob sie.
Ja.
Also dann müssten sie ja eigentlich Christian Wilkins auch versuchen zu traden.
Crosby wäre noch eine Frage. Ich meine, du kannst nicht jeden traden, du kannst nicht
Crosby,
alles.
Also gut, Christian Wilkins hast du gerade viel Geld bezahlt, finde mal jemanden, der den Vertrag mit übernimmt, aber Crosby zum Beispiel, müsstest du in meinen Augen eigentlich machen, wenn du wirklich einen ernst gemeinten Rebuild einleiten möchtest. Aber bei den Raiders habe ich halt immer so die Zweifel, ob sie das dann auch wirklich vorhaben.
Ja, bei Crosby finde ich, da würde ich zumindest, wenn du jetzt sagst, sie sollen Crosby traden, würde ich zumindest mal dagegen argumentieren und sagen, der ist erst, ich glaube, 27 oder 28, der hat wahrscheinlich noch 3, 4 gute Jahre und du brauchst irgendwelche Säulen, an denen du das ausrichten kannst. Also ja, das wäre ihr wertvollstes Asset, für den würden sie am meisten kriegen, pickmäßig, wenn sie ihn traden, aber ich sehe schon den Punkt, dass du nicht sagst, wir reißen alles ein, nur um wirklich auch das Maximale an Draftkapital zu bekommen. Aber wenn du halt einen Spieler schon tradest, wie Adams, dann solltest du eben auch das Maximum an Pickkapital mitnehmen.
Genau, und vor allem daran gemessen, dass du zum Beispiel mit einem sicheren Second-Round-Pick den einfach brauchst, wenn du im Draft nach oben kommen willst, für den Quarterback, den du Stand jetzt nicht hast. Und mit einem Third-Round-Pick machst du da nicht viel.
Nee, das ist dann, also ein Third-Rounder ist ein Nice-to-Have. Ist schön, wenn du im Rebuild ein paar Drittrunden-Picks dazu hast. Da können Starter kommen, keine Frage. Aber du willst ja diese Top-50-Picks willst du, Top-75-Picks von mir aus. Da willst du ja stark sein, wenn du so richtig neu anfängst.
Ja. Also, Devonta Adams und Aaron Rodgers wieder vereint, direkt auch zusammen in der gleichen Bude gehockt gestern, als natürlich Aaron Rodgers bei Pat McAfee in der Show war.
Das war schon sehr cringe. Ja, du hast das Video
Das war super. Ich fand's lustig. Muss ich sagen. dieser kleine Kopfmove von Aaron Rodgers, hier so von wegen, komm ins Bild.
Ja.
Und plötzlich steht da einfach Devonta Adams. Und das Grinsen in seinem Gesicht war schon komplett einfach. Das war real. Der freut sich.
Aus Las Vegas raus zu sein, wieder
mit Aaron Rodgers zusammenzuspielen. Der freut sich einfach. Da fand ich schon lustig. Also bei allem Desaster, was Aaron Rodgers abseits des Platzes in letzter Zeit verzapft hat, das war schon ein besserer Move.
Und wir können sie auch wirklich, also komplett sportlich sagen, ich habe auch Bock da drauf, aus Jets-Sicht. Also Rodgers und Adams war immer richtig, richtig cool. Und keine Ahnung, wie gesagt, wo diese Jets-Saison hinführt und wie wir dann Mitte Januar vielleicht drüber reden, aber sportlich gesehen, Garrett Wilson und Adams sitzen dann da zurück, also das kann schon ziemlich gut sein.
Dann haben wir ja noch einen zweiten Trade erlebt, und zwar Amari Cooper, der von den Browns zu den Bills getradet wird. Auch da lass uns hier mal zuerst über die Kompensation sprechen, denn die ist auch ganz interessant.
Genau, der Trade sah eben auf den ersten Blick dann im Vergleich auch zu dem Adams-Trade relativ teuer aus, weil es ist ein Drittrunden-Pick, den sie nach Cleveland schicken. Ja, Drittrunden-Pick im kommenden Draft und ein Siebtrunden-Pick im Jahr drauf. Bills bekommen noch einen Sechstrunden-Pick nächstes Jahr zurück. Der Hintergrund ist eben das, was ich gerade gesagt habe, dass die Browns das machen, was die Raiders bei Adams nicht machen, nämlich sie bezahlen das restliche Gehalt, soweit sie können. Die hatten seinen Vertrag schon im März umstrukturiert, hatten fast das gesamte Gehalt, soweit es eben möglich ist, ein gewisses Minimum. Kannst du ja nicht umstrukturieren.
Ja, 1, irgendwas sie, Millionen.
Genau, genau. Hatten sie einen Signing-Bonus umstrukturiert. Das heißt, Amari Cooper kostet die Bills für den Rest dieser Saison $806,667. Das kriegen dann auch die Bills cap-mäßig noch unter.
Ja, ich habe ein bisschen mehr gelesen. Also, dass es schon knapp über 1 Million war, aber
Peanuts. Ja, vielleicht mit irgendwelchen Boni-Nummern, ja, die dann noch dazukommen können. Das kann sein. Also ich glaube, das ist jetzt das Base-Salary, was sie noch bezahlen müssen für den Rest des Jahres. Aber es ist sehr, sehr wenig. Und deswegen ist der Pick eben höher. Ich finde, das ist ein richtig guter Move der Bills. Wir haben so viel drüber gesprochen. Ich habe am Dienstagmorgen noch in meiner Kolumne drüber geschrieben, dass die Bills jetzt an einem interessanten Punkt sind und sich überlegen müssen, ob sie mehr eben in diese Saison noch investieren wollen, also ein bisschen mehr Win-Now denken wollen, weil die AFC in der Spitze jetzt nicht mega stark aussieht, weil die Bills wirklich gute Ansätze gezeigt haben, aber wir eben jetzt mehrfach gesehen haben, wie gute Defenses ihnen doch viel von der Offense wegnehmen konnten, weil sie einfach keine Nummer 1 hatten. Und das ist, glaube ich, relativ simpel hier jetzt. Jetzt haben sie die Nummer 1. Jetzt haben sie den Receiver, der nicht mehr in seiner Prime ist. Amari Cooper ist 30 Jahre alt. Aber der wird Dinge öffnen für Khalil Shakir, für Dalton Kincaid, für das Run-Game und wird es einfach Defenses schwerer machen, dieses Underneath-Passing-Game wegzunehmen, sich so nach vorne auf die Box zu fokussieren und wird, glaube ich, die ganze Offense wieder eine ganze Ecke mehr öffnen, als es jetzt vor allem eben in diesen Spielen gegen Baltimore und Houston der Fall war.
Würdest du behaupten, dass die Bills nach diesem Amari Cooper-Move ein Top-Favorit auf den Titel sind?
Ich würde sagen, sie sind jetzt wieder mehr im engsten Contender-Kreis, ja. Also ich meine, ich weiß, dass ich bei Buffalo immer, glaube ich, ein Ticken positiver bin. Das heißt, ich habe sie jetzt nie komplett da irgendwie rausgeschoben.
Ja, aber bei Amari Cooper nicht, mein Freund.
Bei Amari Cooper nicht, ja, das stimmt.
Da bin ich der Homer hier in diesem
Podcast. Geben wir uns die Hand hier, ja, das stimmt. Aber ja, ich finde schon, also wenn du die AFC im Moment ranken würdest, ich glaube, Baltimore müsste man an 1 packen. Und dann hätte ich dahinter wahrscheinlich Chiefs, Bills, Texans relativ.
Ja, dann sind sie ja für dich zusammen. Aber ein Titelkandidat, ein Titelfavorit.
Ja, genau. Ja, sag ich ja. Also sie sind für mich in diesem AFC-Contender-Kreis mit drin, ja.
Aber hat sich daran, also worauf ich hinaus will, ist natürlich, hat sich daran mit der Cooper-Verpflichtung jetzt für dich signifikant was verändert?
Oder ja, das meinte ich ja. Signifikant, also sie wären halt vorher schon mal irgendwie mein Nummer 4 AFC-Team gewesen. Okay. Insofern, signifikant ging nicht, aber sie sind schon mal jetzt nochmal eine Ecke besser, glaube ich, weil wir von dieser Offense, wir haben ja so viel Positives gesehen die ersten Wochen der Saison. Und jetzt einen Spieler zu haben, der ihn eben eventuell in diesen, gerade in diesen Top-Matchups gegen Top-AFC-Defenses, wo sie ja jetzt gestruggelt haben, ne, Baltimore und Houston, gerade da vielleicht mehr Antworten zu haben. Ich glaube, das ist schon genau das, was sie gebraucht haben. Und ich finde, der Preis eben ist noch genau in der Range für Buffalo, dass ich es okay finde. Also, dass es jetzt kein wilder All-In-Move ist, wo man sagt, boah, jetzt haben wir sehr, sehr viel investiert. Aber gleichzeitig ein Move, der unterstreicht, dass sie diese Saison eine Chance geben wollen. Und das, finde ich, ist sinnvoll, wenn man einen Quarterback wie Josh Allen hat.
Für diesen Preis hätten sie keinen besseren Receiver bekommen können. Ich glaube, das kann man so sagen.
Ja.
Ich habe nochmal nachgeschaut. Er war nicht in unserer Top 10, in unserer Konsens-Top 10 mit dabei. Auch fairerweise. Aber er war im Konsens unser Top 15 Wide Receiver in der Offseason. Bei mir auf Platz 12, bei dir nur auf Platz 19. Das habe ich in unserem WhatsApp-Verlauf gesehen, habe ich schon massiv kritisiert damals. Amari Cooper ist einfach für mich einer, das sage ich, habe ich schon mehrfach hier im Podcast auch erzählt, einer der am meisten underrated Receiver in der NFL, weil ich glaube, er ist ein underrated Route Runner und ich glaube, darüber müssen wir uns nicht streiten, einer der besten Contested Catch Receiver der letzten Jahre. Der ist nicht mehr der schnellste, der hat ein bisschen Dynamik verloren in den letzten Jahren. Mhm. Wie gesagt, er ist 30. Aber wenn der jetzt noch 1-2 Jahre Mike Evans-Style mit als ein bisschen besserer Route-Runner sein kann für die Bills, der halt wirklich Outside gewinnt, der in der Red Zone wichtig werden kann, ja, warum denn nicht? Für diesen Preis, wie gesagt, hättest du keinen besseren Receiver bekommen können. Ja. Ich finde schon, dass eine Diskussion erlaubt sein muss, ob dieser ganze Hickhack und diese 6 Wochen quasi ohne Outside-Receiver, übertrieben gesagt, ob sich das gelohnt hat oder ob man nicht einfach mit Stephon Diggs hätte weitermachen können, weil der ist genauso alt. Ja, der hätte mehr Gehalt natürlich bekommen, als sie jetzt für Amari Cooper zahlen, weil viel weniger geht nicht, logischerweise. Das wäre teurer gewesen, was das angeht. Aber was sie für Diggs bekommen haben, gemessen daran, was sie jetzt auch für Cooper in Sachen Draftpicks abgeben, das unterscheidet sich jetzt nicht so krass.
Second Rounder haben sie bekommen, ne?
Und genau, aber sie haben noch dann die Late Rounder waren dann auch nochmal, also sie haben auch noch zwei Late Rounder, glaube ich, abgegeben, noch wieder welche bekommen. Also ich finde nicht, dass der Unterschied krass ist jetzt, was so den, den Trade Value im Großen und Ganzen angeht. Klar, die Bezahlung. Aber es ist halt für mich so eine Frage.
Ja.
Also du leitest erst diesen Umbruch ein, willst jünger werden. Indem du deinen Nummer 1 Receiver, der jetzt in die Jahre gekommen ist, abgibst und holst dir ein paar Wochen, ein paar Monate später, holst du dir einen genauso alten Receiver, wo man schon fragen kann, ist der besser als Stephon Diggs oder wie viel schlechter in Anführungszeichen ist er? Ist so eine Frage, so was hat das jetzt alles gebracht?
Ja, und dann auch die Anschlussfrage eben. Ist, also nimmst du jetzt vielleicht Keon Coleman zu viele Gelegenheiten, den zu entwickeln sozusagen, sondern geht jetzt dann doch mehr Routes und
Targets. Ich finde, er hatte jetzt schon ein paar Gelegenheiten, die er jetzt nicht unbedingt genutzt hat.
Coleman war ja immer einer, wo wir wussten, der braucht ein bisschen Zeit. Das wird wahrscheinlich dauern, bis der auch die richtige Rolle irgendwie in dieser Offense findet. Also du nimmst ja auf jeden Fall einem deiner jungen Spieler was weg. Genau.
Du willst jünger werden, du holst einen, der ein bisschen mehr Zeit braucht, aber jetzt holst du dann doch wieder den Veteran, die Nummer 1, die du eben nicht hattest, holst du dann doch wieder rein. Also das ist so ein bisschen. Deswegen, das kann ich auch verstehen.
Ja, genau.
Ich sehe die Bills natürlich jetzt viel positiver. Das ist ja klar, weil das war ja meine Hauptkritik und mein Hauptzweifel an den Bills vor der Saison, dass sie einfach nicht diesen Nummer 1 Receiver haben, dass keiner sich da rein entwickeln kann und dass dir das letztendlich dann fehlt in den wichtigen Spielen. Und ich finde auch, dass das dann letztendlich in den letzten Wochen zumindest mehr oder weniger bestätigt wurde.
Ja.
Aber jetzt haben sie halt den und dann gehen mir langsam die Argumente aus, um die Bills klein zu reden.
Ja, und ich finde, also ich würde sogar meine Offseason-Analyse hier, würde ich hier sogar wiederholen. Also ich finde, er ist näher an Wide Receiver 20 als an Wide Receiver 10 dran, Amari Cooper. Aber also, es geht ja vor allem darum, einen zu haben, der auf diese Art gewinnen kann.
Genau,
also der eben outside, der 1 gegen 1 Coverage schlagen kann, das könnte auch jemand, also es könnte auch ein anderer Receiver sein, der wo wir vielleicht beide sagen würden, oh, das ist irgendwie Wide Receiver 20. Solange du aber einen hast, der das qualitativ eben drauf hat, und da sind wir ja komplett auf einer Wellenlänge, dass Amari Cooper das kann, das, glaube ich, öffnet eben die Offense insgesamt. Und den anderen Punkt, den du jetzt gerade besprochen hast, das war eben das, was ich auch meinte, warum sie an so einem interessanten Punkt sind. Weil sie eben ja eigentlich jetzt ihre Strategie über den Haufen werfen müssen. Nicht über den Haufen werfen, aber schon wieder ein bisschen revidieren. Aber ich verstehe es, weil du kommst halt in so eine Saison, du weißt ja nicht genau, was passiert. Dann starten die Bills richtig gut. Kein AFC-Team außer Baltimore jetzt sieht wirklich dominant aus. Und vielleicht ist es dann einfach wirklich die Erkenntnis zu sagen, ey, also jetzt hier diesen Drittrunden-Pick abgeben, uns dann in der AFC ganz oben dann doch noch mal weiter vorschieben, uns eine Chance geben in diesen Spielen gegen diese anderen AFC-Top-Teams. Das ist uns doch wert. Und letzter Punkt dazu, bei Stephon Diggs. Wir wissen es ja auch bei Diggs einfach immer nicht genau, was da so, also warum der
das
vielleicht
muss
weg wollte.
Auch und zwischenmenschliche so Gründe gehabt haben.
Genau, ja.
Da bin ich mir relativ sicher. Letztendlich hast du natürlich einen Punkt. Amari Cooper hat jetzt bislang in diesen 6 Wochen nicht unbedingt Top 10 Wide Receiver Argumente gesammelt. Mhm. Gar keine Frage. Aber halt auch in einer der schlechtesten Offenses in diesem Jahr.
Der wird bessere Stats auflegen, davon können wir ausgehen.
Und wie gesagt, es ist für mich auch kein Zeichen dafür, dass Amari Cooper jetzt von der sogenannten Klippe gestürzt ist. Der hatte letztes Jahr über 1200 Receiving Yards in der Regular
Season.
Der war echt
gut letztes Jahr, ja.
Davor, also der hat 7 Saisons in der Regular Season gehabt mit über 1000 Receiving Yards, hatte 2, wo es nicht der Fall war. Der hatte letzte Saison doch noch dieses absurde 200-irgendwas-Yard-Spiel. Mhm. 265 Yards. Also der ist immer noch gut. Ich glaube nicht, dass der jetzt.
Ich würde niemanden aus dieser Browns-Offense bewerten wollen, angesichts dessen. Also keinen Skill-Player, vor allem angesichts dessen, was da abgeht. Aber über die Browns müssen wir natürlich auch sprechen hier.
Ja.
Weil das ist ja jetzt die Frage. Ist das der Start eines wirklichen Rebuilds? Also Cooper war immer ein logischer Trade-Kandidat, weil er im letzten Vertragsjahr ist, weil er 30 Jahre alt ist, weil er wahrscheinlich eh weg gewesen wäre. Das kann man als Move deuten, wo man einfach sagt, ja gut, diese Saison führt jetzt nirgendwo hin, also geben wir den lieber jetzt ab und denken an 2025. Kann aber auch der Start von einem größeren Rebuild sein für die Browns.
Also gemessen daran, dass dadurch, dass sie ja dieses Gehalt auf nächstes Jahr gelegt haben, wovon die Bills jetzt profitieren und natürlich auch irgendwo die Browns in Sachen Draftpicks, was aber damit ja auch einhergeht, ist, dass die Browns jetzt schon, ohne dass irgendeine Deshaun-Watson-Entscheidung gefallen ist, 22 Millionen Deadcap schlucken nächstes Jahr.
Ja.
Und das ist für mich das Zeichen, dass man schon akzeptiert hat, dass da sich nach der Saison was verändern muss. Weil wenn du wirklich noch glaubst, dass du jetzt irgendwie in der nächsten Offseason mit kleineren Veränderungen dann doch wieder irgendwie angreifen kannst, dann schluckst du nicht mal so eben 22 Millionen Deadcap, oder nicht? Also.
Würde ich auch denken. Es wäre dann ja die Folgefrage, was bedeutet das für den Rest dieser Saison? Also, kommt irgendwann doch dieser Quarterback-Tausch. Kevin Stefanski hat ja Montag nochmal gesagt, Watson gibt ihnen die beste Chance auf Siege. Das bezweifle ich. Ich bezweifle auch, dass er das wirklich denkt. Das ist die schlechteste Offense in der NFL. Und jetzt nimmt man den Nummer 1 Receiver raus. Also das wird auch nicht besser werden. Es sind noch 3 Wochen bis zur Trade-Deadline. 5. November ist sie dieses Jahr. Die Browns haben noch ein paar Spieler, wo es Sinn ergeben könnte, über einen Trade nachzudenken. Also weiß nicht, offensiv, weiß nicht genau. Judy haben sie gerade verlängert.
Lass Nick Chubb mal ein, zwei starke Spieler haben, nachdem der wieder die Knie zusammengeflickt
hat. Die Browns halten an Watson als Starter fest und traden Nick Chubb, ey. Dann kannst du aber auch als Fan da nicht mehr. ich dachte an einen Za'Darius Smith zum Beispiel in der Defense. Und denke da zum Beispiel an ein Team wie Detroit, die so einen Spielertyp gebrauchen könnten. Wir haben ja über Reddick ein bisschen gesprochen, Hassan Reddick. Mhm. Der ja jetzt auch die Erlaubnis bekommen hat, von den Jets sich ein Trade-Angebot einzuholen. Da kam aber gestern die Meldung raus, dass es eine interessante Klausel noch in dem Trade mit den Eagles gibt. Nämlich, dass die Browns einen 2026er, ist es glaube ich, die Jets einen 2026er Zweitrunden-Pick noch zusätzlich nach Philadelphia schicken müssten, wenn sie Reddick zurück in die NFC traden.
Howie Roseman ist ein dunkler Magier.
Ja, ich meine, ich sehe, warum die Jets das machen, weil sie natürlich nicht damit gerechnet haben, dass sie überhaupt traden und wahrscheinlich sagen, ist uns egal. Aber unterstreicht auch nochmal, wie dilettantisch die Jets da unterwegs waren, dass sie nicht mit Reddick vorher einen Vertrag fix hatten, bevor sie den Trade gemacht haben. Und jetzt ist eben genau der Punkt. Die Teams, die eigentlich einen Pass-Rusher bräuchten, sind in der NFC. Also Lions, klar, haben wir schon drüber geredet. Falcons sind ein Kandidat, die könnten vielleicht was machen auf Edge. Da wird jetzt wahrscheinlich nicht hingehen. Also ich schätze, das werden die Jets nicht machen. Und dann ist eher so das Ding, kriegst du vielleicht aus Lions Sicht, wenn sie was machen wollen natürlich auch nur, kannst du vielleicht einen Za'Darius Smith zum Beispiel aus Cleveland holen.
Ich sage dir, Howie Roseman hat das irgendwie kommen sehen. Das ist ein dunkler Magier.
Also natürlich hat das kommen sehen, weil er ja wusste, dass die Jets keinen Vertrag mit Reddick haben. Das ist ja das Ding. Also
Aber müsste er davon ausgehen, dass die Jets dann einen Vertrag vorlegen werden. Also, du kannst
theoretisch ja, aber ich meine, also zum Standpunkt des Trades wird er ja gewusst haben, dass es keinen Vertrag gibt, schätze ich.
Und dann
ich mal.
Das ist so clever.
Das ist mega clever, ja. Oh. Und es bindet den Jets ja wirklich hier die Hände so ein bisschen, weil die lukrativsten Angebote würden wahrscheinlich aus der NFC kommen, schätze ich. Und jetzt kannst du das aber eigentlich nicht wirklich machen, wenn du halt dann einen Zweitrunden-Pick nochmal weggibst.
Und ich würde so gern wissen, ob Howie Roseman bei sich am Schreibtisch sitzt. Sich ins Fäustchen lacht und sagt, ich hab's kommen sehen.
Alles richtig.
Oder gemacht, ja. Ob es Zufall ist. Dass
nein, Zufall ist sowas nicht. Also so eine Klausel ist so.
Nein, also die Klausel nicht. Aber trotzdem ist die Klausel schon ungewöhnlich, weil, wie du gesagt hast, du gehst ja nicht davon aus, dass er in näherer Zukunft direkt wieder getradet werden könnte.
Ja, die Klausel und ist ungewöhnlich genug, dass es Roseman zumindest so mit vielleicht 5% hat kommen sehen, würde ich behaupten.
Ja, aber dass dann auch noch die Pass-Rusher, die needy Teams in der NFC sind.
Ja, gut, das ist natürlich.
Das würde ich gerne wissen, ob er so viel Sinn, Weitblick hat. Kann den mal jemand fragen, bitte?
Ich meine, es gibt auch AFC-Teams, die einen Move machen könnten, klar. Ne, Pass-Rush ist immer, also kannst eigentlich immer einen Pass-Rusher gebrauchen. Baltimore fände ich zum Beispiel, wäre kein schlechter Spot für so einen Spieler. Die Bengals könnten jeden Pass-Rusher gebrauchen, den sie irgendwie kriegen können. Ja. Aber es ist halt die Frage, ob diese Teams sowas machen. Die Ravens sind jetzt nicht bekannt dafür, große Pass-Rusher-Deals rauszuhauen. Die Bengals sind nicht bekannt dafür, irgendwelche Deals rauszuhauen.
Irgendwas zu machen.
Deswegen, wird wahrscheinlich schwierig in der AFC.
Ja, großartig. Auf jeden Fall war das unser Short für die Trades von Devontae Adams und A Mary Cooper. Wollten wir noch machen, bevor wir dann morgen über Woche 7 in der NFL sprechen und ein XXL-News-Format haben. Deshalb das schon vorab. Das war's aber für heute und wir hören uns, wie gesagt, morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.